Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wissenschaft Veränderung. Heute mit dabei Richard. Hallo Richard.
Hallo Sebastian.
Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir hatten ja im Rahmen deiner Bachelorarbeit in der Vergangenheit miteinander zu tun und ich fand dein Thema so interessant und heutzutage auch relevant, dass wir gemeinsam beschlossen haben, daraus eine kleine Podcast-Folge zu machen. Vielleicht willst du uns kurz in das Thema einführen?
Ja, gerne, kann ich gerne machen. Also worüber ging meine Bachelorarbeit? Kurz zusammengefasst könnte man sagen, es ging um einen Chatbot, der halt nicht nur Texte lesen kann, sondern auch zum Beispiel Tabellen oder Bilder versteht. Und das Beste daran, man konnte damit perfekt auf seine Unternehmensdaten zugreifen und auch Wissen daraus generieren.
Okay, und du sagst, man kann da Wissen generieren. Ist das irgendwie besonders wichtig? Also jetzt im Sinne von, du hast das ja integriert bei deinem Praxisbetrieb gemacht oder bei deiner Firma. Wollten die, dass du das baust oder hast du das eher so für dich und zum Lernen gemacht?
Konkret, wir hatten dort im Rahmen unserer Firma so einen Prozess, wo wir dann nochmal genauer geguckt haben, okay, was können wir jetzt mit KI machen? Ich meine, das macht ja heutzutage jetzt jedes Unternehmen, nachdem ChatGPT rausgekommen ist. Und dort haben wir ein bisschen geforscht, was gibt's so, wie können wir am besten mit unseren Daten halt chatten. Und da sind wir dann auf Tool gekommen von Microsoft, damals so ein GitHub-Repository, sind wir dann einmal tiefer getaucht und haben dann ganz schnell gemerkt, okay, unsere Daten wir können mit unseren Daten chatten. Das Problem ist bloß, dass in den Dokumenten super viele Bilder und Tabellen sind und dieser Chatbot kann nicht mit diesen Bildern kommunizieren oder verwendet sie gar nicht, um überhaupt Antworten zu generieren. Dann gab es halt oft so Antworten denn im Chatbot wie, tut mir leid, ich kann dir dazu leider keine Auskunft geben zu Thema XY.
Das heißt, bevor wir jetzt nochmal sagen, für welche Firmen das wichtig ist oder generell, was man eigentlich haben will als Firma, ist es so ein, keine Ahnung, ein Menschen, der seit 30 Jahren in der Firma ist und alles klein der Firma kennt, das Wissen quasi komplett im Kopf hat und den man jederzeit fragen kann und der einem eine adäquate Antwort gibt. Das ist eigentlich das, was man versucht nachzubauen durch einen Chatbot, der auch mit eigenen Firmendaten, der die befragen kann. Also das ist das, was du meinst mit, ich kann mit meinen Dokumenten sprechen. Das meint, dass alle das Wissen, was in den Dokumenten drin ist, kommt mit rein in den Antworten von diesem Chatbot.
Genau, zum Beispiel auch Onboarding neuer Mitarbeiter. Die haben ja oft gute oder oft sehr umfangreiche Fragen. Und die könnte man damit zum Beispiel dann natürlich mit dem Wissen, was man denn hätte, oder lehren oder belehren, wie auch immer.
Ja. Ach, spannend. Und jetzt ist natürlich die Frage, das geht jetzt, also sozusagen das, was du dir angeguckt hast, ist nicht nur Dokumente, Texte und so weiter, dass man mit Texten redet oder so, sondern wirklich die Subproblematik daran, Texte hin oder her, aber was ist, wenn ganz viele Bilder da sind? Also so Informationen, die man als Mensch versteht, aber die so eine Maschine, die Text will, nicht versteht. Das war sozusagen dann die große gesteigerte Herausforderung. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, das Problem, was du dir angeguckt hast, ist ja schon gelöst gewesen.
Ja, genau. Es wäre ja schon gelöst gewesen, genau. Ja, das Problem waren die Bilder, Prozessdiagramme oder sonstiges, die man oft halt in seinen Dokumentationen in der Firma hat. Oder auch Tabellen. Die werden ja oft schlecht verstanden von Chatbots.
Okay.
Und dass man da dieses Gap habe ich genommen halt und in meine Arbeit aufgegriffen. Wie können denn zum Beispiel, das nennt man auch multimodale Daten, am besten in einen Chatprozess mit einfließen und wie kann man zum Beispiel dadurch Mehrwert gewinnen auch für die Firmen.
Also Text ist eine Modalität, Bilder sind eine Modalität und Audio oder so hätte man wahrscheinlich auch noch da reinmachen können.
Ja,
oder
genau.
Video oder so.
Ja, genau, in der Theorie, ja.
Ja, okay. Und also ihr wolltet oder du wolltest einen Orakel bauen und einen Chatbot, wie auch immer, der nicht nur firmeneigene Texte verarbeiten kann, sondern auch andere Modalitäten wie Bilder, Prozessbeschreibungen, Tabellen und so weiter, damit sozusagen wirklich alles integriert ist an Firmenwissen, ja, um schlussendlich die Antworten des Chatbots zu optimieren. Oder, das war das Ziel.
Ja, also genau. Das war das Ziel. Wir irgendwie wollten wir schaffen, dass unser Blueprint ordentlich verstanden wird vom Chatbot, damit wir daraus auch einen Mehrwert ziehen können. Das war eigentlich so da mein Hauptaspekt. Wie schaffe ich es, diese Daten in diesen Dokumenten perfekt zu nehmen, um damit gute Antworten von einem Chatbot zu generieren, damit man halt damit Projektwissen hat, allgemeines Firmenwissen und so weiter, damit man das halt optimieren kann, auch bei den Mitarbeitern, wenn ich jetzt zum Beispiel neu in ein Projekt komme. Wie kann ich damit umgehen? Was brauche ich jetzt? Oder ich kriege eine Aufgabe und nur so Schlagwörter reingeschmissen. Dann frage ich halt mein Chatbot, was weißt du darüber? Kannst du mir den Prozess erklären? Und oft Prozesse, wie gesagt, in Bildern, Prozessdiagramme. Und damit muss man dann einfach, damit muss der Chatbot dann klarkommen. Und man hat dann nachher halt eine generierte Antwort, die einem weiterhilft, aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt tiefer reingehen möchte, wie funktioniert jetzt zum Beispiel Schnittstelle XY in Anwendungsfall 1, dann wird über den Anwendungsfall geredet und halt auch über die Schnittstelle oder das wäre halt das Optimale, der Chatbot gibt das halt wieder zurück und er erklärt mir auch die Schnittstelle und wie der Anwendungsfall mit Schnittstelle 1 interagiert.
Und der referenziert dann auf das jeweilige Dokument auch, was er so gefunden hat bei euch oder so oder den, genau. Okay, also ich habe verstanden, warum das spannend ist und was das Problem ist, nämlich gerade auch dieses Multimodale. Und ich kann mir auch grundsätzlich vorstellen, dass das ja relevant ist für alle Firmen und auch für mich. Also keine Ahnung, ich kann mich an die Details Minute 20 der vorletzten Folge nicht erinnern. Es wäre natürlich cool, wenn ich irgendwie diese Audiodateien irgendwo reinpacke und ich mit denen sprechen kann im Sinne von, was habe ich denn da erzählt oder was hat der Gast da erzählt. Von daher sehe ich da Anknüpfungspunkte. Das Spannende ist natürlich, und das wird jetzt quasi wahrscheinlich das harte Brett, wie geht das denn technisch?
Ja, also grundsätzlich habe ich verprobt in meiner Arbeit? Also ich hatte einen RAG-Prozess gebaut sozusagen, aber was heißt das ausgesprochen? Das ist einmal Retrieval Augmented Generation. Das umfasst einen Retrieval-Prozess, das heißt, wo die Daten denn in einem Vektorraum sind. Also Bilder, Text, Audio, Bilder, Text und Tabellen. Und genau, dann wird halt meine Antwort, die ich halt habe, in einem, oder besser gesagt, die Dokumente werden in diesem Vektorraum gespeichert. Und wenn ich jetzt eine Frage stelle an den Chatbot, wird diese Frage genommen, einmal nachgeguckt, okay, was steht da zum Beispiel drin? Wie vorhin das Beispiel Anwendungsfall 1. Und dann wird in diesem Vektorstore, in diesem Retriever geguckt, okay, Anwendungsfall 1, was habe ich da, was ist da in der Nähe? Und danach wird dann die Antwort sozusagen ausgegeben mit dem Kontext aus dem Vektorstore, den ich da habe. Wie man sich jetzt im Vektorstore vorstellen kann, das ist eigentlich ein dreidimensionaler Raum, wo meine Dokumente embedded wurden. Das heißt, sie sind jetzt in Zahlen wiedergegeben in einem Vektorraum und haben gewisse Abstände zueinander in diesem dreidimensionalen Raum.
Mehrdimensional.
Mehrdimensional, ja, genau. Also mehrdimensionalen Raum. Und die kann man jetzt halt, dann wird referenziert, Anwendungsfall 1, okay, was habe ich da zum Beispiel, Schnittstelle 1. Und dann verbindet sich das halt und dieser Kontext wird dann halt wiedergegeben an den Chatbot, womit er dann Mehrwert generieren kann. Man kann sozusagen sagen, das ist eine Erweiterung für einen Chatbot. Das ist kein Neutraining von so einem LLM, was man jetzt kennt wie ChatGPT, dass ich jetzt irgendwie ein Feintuning mache oder so, sondern ich baue das mit ran an meinen Chatbot und kriege dadurch halt Mehrwert für meine Daten oder mit meinen Daten. Genau.
Okay, also ich versuche es nochmal mit eigenen Worten, dass ich das richtig verstanden habe. Also es gibt so LLMs, hast du jetzt gesagt, das sind so große Sprachmodelle, das sind neuronale Netze, etwas komplizierter, aber das dauert richtig lange, die zu trainieren. Die wurden mit dem Weltwissen, so genau weiß man es nicht, aus dem Internet trainiert und irgendwie können die dann richtig gut Texte produzieren, die wir als Menschen nützlich finden und die können auch sozusagen Fragen interpretieren als Input und dann einen Output generieren, der irgendwie wie eine Antwort klingt und das ist verdammt nützlich. Aber auch, hat so ein paar Gefahren und Nachteile, über die geht's aber gar nicht. Fakt ist, dieses große neuronale Netz, was wir Sprachmodell nennen, das ist so groß, dass jetzt du als kleine Firma oder als Mensch so, das jetzt gar nicht effizient trainieren kannst, weil das kostet irgendwie Millionen Euro, weiß ich nicht, das machen die großen Firmen, die trainieren diese Modelle stundenlang, tagelang, monatelang, I don't know. Und was wir halt können oder alle anderen ist, diese Sprachmodelle zu nehmen, und dann in den Einsatz zu bringen oder halt irgendwie anzupassen, und darum geht's, auf nochmal zusätzliche Infos, die dieses Modell gar nicht im Trainingsprozess hatte. Ja klar, sind ja eure internen Firmendaten, die stehen ja nicht im Internet. Also es konnte ja nicht von wer auch immer das trainiert hat, OpenAI oder so, mit abgegriffen werden, damit auch das Teil der Erkenntnis ist, sondern man muss das dann im Nachhinein dem irgendwie zeigen. Und dieses Zeigen heißt nicht nur, guck mal, liest dir mal hier alles durch, ja, und fass mal zusammen oder so, sondern man versucht diese ganzen Dokumente, die ihr so habt als Firmenwissen, irgendwie geordnet in eine Struktur zu bringen, die du jetzt Vektorraum nennst oder Vektorstore.
Ja.
Und das ist eigentlich, das macht man deswegen, und jetzt kommt's, jetzt kannst du ja sagen, ob ich das jetzt richtig sehe, damit man die Inhalte, also die Semantik, die Inhalte der einzelnen Dokumente und so weiter, dass Dinge, die das Gleiche beschreiben oder das Gleiche meinen oder das Ähnliche sagen, dass die in diesem Raum nah beieinander stehen, sage ich jetzt mal. Und Dinge, die damit sozusagen man auch schneller den richtigen Kontext findet für dieses Sprachmodell. Also was weiß ich, wir sitzen jetzt hier in einem Raum, das sieht man ja jetzt nicht, wenn man dem hier zuhört, aber wenn es jetzt um, Anwendungsfall 1, keine Ahnung, ja, ganz abstrakt, also irgendwas, was weiß ich, ein Projekt von euch, ja, alles, was zu einem konkreten Projekt zu tun hat, steht hier in der Ecke, ja, in der Ecke sind alle Informationen aus unterschiedlichsten Quellen von euch, die haben aber alle irgendwie was mit diesem einen Projekt zu tun, ja, und Informationen, die zu einem anderen Projekt gehören oder zu einer anderen Zeit passen, die stehen in einer anderen Ecke. Das meint man mit Embedding und sozusagen dann, dass der n-dimensionale Vektorraum so gefüllt wird, dass man, sag ich jetzt mal, Dinge, die ähnlich sind, semantisch miteinander zu tun haben, dass die am selben Ort oder nah beieinander sind.
Ja, also genau das ist es. Ja.
Okay. Und wir reden jetzt quasi nicht darum, wie dieses Embedding funktioniert. Wir sagen einfach nur, es gibt diesen Embedding-Schritt.
Ja, ne? Genau.
Und das ist deswegen wichtig, damit dann dieses Sprachmodell, dieses Vortrainierte, das braucht halt irgendwie so eine embeddete Information. Die kann nicht einfach so ein Dokument 1:1 nehmen, sage ich jetzt mal, wie man sich das vorstellt. Oder die lesen nicht sequenziell, so wie wir Menschen.
Ja, genau. Also das ist, man kann das so sagen, das ist wie eine Verknüpfung zu verschiedenen Inhalten in einem Dokument. Das sind, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Graphen halt, der die ganzen Punkte miteinander verbindet und gewisse Wege hat, die halt kürzer, manchmal länger sind, um halt den Kontext, den man dann halt hat, wenn man mit einem Chatbot chattet, dass man den dann halt einfach abgreift und daraus halt auch eine Antwort generiert.
Ja. Und wie kann er dann mit Bildern zum Beispiel umgehen?
Ja, also Bilder konkret, also da habe ich in meiner Arbeit da so drei Optionen verprobt. Mhm. Okay, wie kann ich jetzt mit Bildern umgehen und wie funktioniert das? Also fange ich erstmal ein bisschen weiter vorne an.
Mhm, gerne.
Man kann, also ich hatte mein Dokument, ich hatte eine PDF. Diese PDF habe ich jetzt zum Beispiel zerlegt in ihre Einzelteile, in Text, Tabellen und Bilder.
Entschuldigung, für die Unterbrechung. Das hast du gemacht oder du hast der Maschine gesagt, das musst du machen? Also,
ach so, ja, also das habe ich mit einem Skript gebaut.
Ah, okay,
gehabt.
Aha.
Das war so, ich habe meine PDF da reingegeben und es wurde, also es war händisch alles, ne, mit Code geschrieben.
Ja.
Und dann musste das in diese drei Teile zerlegt werden.
Okay.
Genau, das Wichtige daran ist, dass man das dann nochmal handhaben kann, diese Chunks, das nennt man Chunks, wenn man die Sachen aufteilt in verschiedene kleinere Sachen, zum Beispiel beim Text. Ich habe jetzt eine Bachelorarbeit zum Beispiel und die ist n lang.
Mhm.
Und ich teile sie jetzt in Chunks ein, damit ich nachher zum Beispiel 1000 Chunks daraus habe, die ich dann nachher annehme und weiterverarbeiten kann in diesem Prozess.
Damit man diese Teile, die man im Raum hier sortieren will, auch sortieren kann. Sonst steht die Bachelorarbeit als Ganzes da in dieser Ecke, sage ich jetzt mal, neben dir auf der Couch. Und aber da sind ja unterschiedliche Inhalte drin. Und
genau.
Wir wollen ja quasi die Möglichkeit haben, feingranular Inhalte richtig zu sortieren. Und deswegen müssen wir es erstmal die Dokumente zerteilen.
Genau.
Mhm.
Und das Gleiche passiert auch mit den Tabellen. Bloß, dass dort natürlich schwieriger ist, Sachen klein zu hacken in verschiedene Sachen. Also du kannst jetzt ja nicht eine Tabelle nehmen und einfach zweiteilen, weil dann ist ja der ganze Kontext aus dieser Tabelle futsch.
Mhm.
Ne? Und das Gleiche gilt ja auch für Bilder. Du kannst ja die Bilder jetzt nicht in kleinere Teile teilen. Nee. Und dann, ja, genau. Und das ist halt so das Ding gewesen. Deswegen wollte ich, dass ich da eine separate Verarbeitung habe, weil da verschiedene Modalitäten, die es da so gibt. Und genau, das Ganze war dann so, dass ich dann diese alle Informationen, die ich halt hatte, also Texte, Tabellen und Bilder, habe ich jetzt genommen. Und zum Beispiel für Bilder, das wird für später noch wichtig, wenn ich über die verschiedenen Optionen, die ich da verprobt habe, wenn ich darauf eingehe. Die Bilder zum Beispiel habe ich genommen und an ein LLM gegeben, was Bilder versteht, also zum Beispiel ChatGPT-4, und habe mir daraus Bildzusammenfassung generieren lassen. Ja. Damit man halt für das Bild eine Erklärung hat. Die waren dann auch detailliert. Die hat man dann zum Beispiel genommen. Und dann hat man nicht nur das Bild im Vektorraum gehabt, manchmal. Mhm. Das war auch noch für jede Option was anderes, aber dazu kommen wir gleich. Und da habe ich dann halt diese Bilder genommen und Zusammenfassung generieren lassen. Und diese Zusammenfassung dann hatte ich dann auch noch als Einzelnes. Das Gleiche habe ich mit Text-Chunks gemacht. Ne? Mhm. Also ich hatte jetzt aus dieser großen Bachelorarbeit, die wir hier haben auf der Couch, habe ich jetzt aus den einzelnen Chunks auch nochmal Zusammenfassung erstellen lassen und auch aus den Tabellen, so dass man dann für jede Tabelle eine Beschreibung hatte, für jeden Text und für jedes Bild. Warum das Ganze? Das war nachher hilfreich, damit man die Sachen zum Beispiel schneller findet. Also ich habe jetzt denn in diesem Vektorraum, oder in dieser Vektordatenbank, wo die ganzen Informationen gespeichert werden, habe ich es nachher so gemacht, dass ich dort dann auch wirklich nur die Zusammenfassung gespeichert habe, weil dann kommst du natürlich schneller auf dein Ergebnis, weil du hast dann ja eine Zusammenfassung von diesem Chunk oder von dieser Tabelle oder diesem Bild. Und die haben referenziert diese Chunks auf zum Beispiel das Originalbild.
Das musste man erhalten, damit in der Antwort auch dann weiß, okay, worauf bezieht sich das jetzt?
Genau, also sozusagen ist die Suche in dieser Vektordatenbank so gewesen, ich gebe etwas ein in meinem Chatbot. Er sucht in der Vektordatenbank nach den verschiedenen Zusammenfassungen und sucht, ob er was findet. Und dann gab es halt diese Referenz auf dieses Originalbild, Text, Tabelle. Die wurde dann dem Large Language Model, wie ChatGPT-4 zum Beispiel, wieder mitgegeben und daraus wurde ein Mehrwert generiert. Mhm. Also ein Text generiert. Genau.
Und in dem Kontext, vielleicht ist das jetzt eine vorweggenommene Frage, aber rein praktisch frage ich mich gerade, wenn das denn so funktioniert, ja, ich habe jetzt Tag X und mache mit allen Dokumenten, die bei euch auf dem SharePoint liegen oder in eurer Dropbox oder keine Ahnung, mache ich irgendwie so eine Vektordatenbank, wie auch immer, mit ein bisschen Hokuspokus. Und dann kann ich diese orakeln mit so einem LLM-Frontend. Aber währenddessen ich das tue, hat sich eure Firmenwelt ja schon wieder weitergedreht. Also es wurden wahrscheinlich pro Tag wieder 1000 E-Mails geschrieben. Und weißt du, also wie ist das da eigentlich praktisch?
Ja, genau. Also das ist auch ein große Fragezeichen von mir gewesen. Wie stellt man denn sicher, dass die Daten auch immer aktuell sind? Und da kommen wir auch mal wieder zurück auf den Rückschluss, dass es ja kostenintensiver wäre, jeden Tag neu einen LLM zu feintunen mit meinen Daten, die ich ja habe. Deswegen auch gerade dieser RAG-Prozess hinter diesem LLM. Aber ja, es gab sogenanntes Indexing. Das heißt, man hatte pro Chunk, also man ist ja das Dokument immer gleich angegangen. Du bist es ja von oben nach unten, hast es abgescannt. Und was jetzt passiert, du hast ja auch immer dieselbe Chunkgröße sozusagen. Mhm. Also man kann sagen, wie lang ein Chunk ist. Es kann manchmal nur ein Buchstabe sein. Es können überlappende Buchstaben sein. Also zum Beispiel vom Baum, dass es entweder alles einzeln da ist, also B-A-U-M. Mhm. Oder dass man sagt, man hat B-A, A-U und U-M.
So kleinteilig wird das gemacht?
Ja, kann man machen.
Kann man, okay.
Kann man machen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe 256 große Chunks genommen, also 256 Zeichen. Mhm. Das ist eine frei gewählte Zahl, man kann da auch variieren, wie man möchte. Und der bekommt dann zum Beispiel einen Index. Also das habe ich jetzt nicht umgesetzt in der Arbeit, aber im Rahmen dessen musste ich mich damit natürlich beschäftigen. Der bekommt jetzt einen Index, der festgeschrieben ist 1. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel neue Daten habe, weil das ist ja auch ein Prozess, rein theoretisch müsste der auch automatisiert passieren. dann würde geguckt werden, okay, ist im Index 1 etwas passiert? Wenn ja, überschreibe das mit den neuen Erkenntnissen in diesem Chunk.
Mhm.
Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Index gar nicht mehr da ist, der ja von oben nach unten abgearbeitet wird, zum Beispiel ein Bild fehlt, wird das bemerkt und dann wird das die Referenz komplett gelöscht oder verschoben, weil es kann ja sein, dass zwischen den Texten ja auch noch irgendwas Neues aufgetaucht ist, eine neue Tabelle oder ein neues Bild. Und dann wird dieser Index halt verschoben, aber es wird halt gemerkt, okay, wir hatten das schon mal und so kann man dann zum Beispiel automatisierte Prozesse bauen auch damit man immer wieder die neuesten Daten mit einfließen lassen kann in diesen ganzen Prozess.
Krass, es klingt für mich total aufwendig. Aber vielleicht unterschätze ich das auch, weil da muss ja mit allem, was da so bei euch an Daten entsteht, geändert wird, was auch immer, immer dann so ein Tracker mitlaufen, der dann immer das, was du gerade beschrieben hast, sicherstellt, ne? Und dieses Firmenwissen so strukturiert, diese Vektordatenbank immer up to date hält oder so. Ist das so kompliziert oder ist das so rechenaufwendig, wie ich mir das vorstelle? Mhm. Oder ist das frisst doch Strom ohne Ende, lohnt sich das? Also das sind so die Gedanken, ne?
Ja.
Sollte man das so in real life machen oder ist das etwas, was man quartalsweise jährlich macht?
Ja, ich glaube, das sind Kostenentscheidungen, die man da auch irgendwie mal treffen muss. Im Endeffekt glaube ich, im multimodalen Kontext ist das schon was Kostenintensiveres, weil ein neues Bild im Dokument heißt, okay, ich muss jetzt nochmal einen LLM nehmen, was Vision hat, also was Bilder verstehen kann und zum Beispiel nochmal was generieren. Damit habe ich Kosten generiert. Es gibt mittlerweile auch LLMs, die zum Beispiel irgendwo Open Source auf Vision haben, die denn das verstehen können. Dann hätte man aber immer noch Anschaffungskosten und sowas für die und die brauchen ja auch Strom. Ne? Und da ist halt das Ding, ich glaube, im multimodalen Kontext ist es noch nicht so ausgereift, dass man sagen kann, okay, hier entstehen jetzt wenig Kosten, sondern es ist ja immer schon sehr viel Aufwand, wenn man Bilder hat oder Tabellen und die dann halt damit einzubringen und auch immer aktuell zu halten, meine Vektordatenbank. Wie viel Kosten das jetzt verursacht oder nicht, das kann ich nicht sagen. Das ist wahrscheinlich auch noch ein interessanter Ansatz, den man halt weiter erforschen muss.
Ja, verstehe. Naja, und nicht jedes Bild ist ja jetzt wirklich wichtig, dass es transkribiert wurde, ne?
Ja.
Jetzt bei den Prozessen, wenn ihr jetzt alle eure Prozesse oder was weiß ich, in Projekten irgendwelche Gantt-Charts, also so Ablaufpläne oder so, das sind sicherlich schon sehr das sind Abbildungen mit einer hohen Informationsdichte, die auch nicht anderweitig irgendwie verschriftlicht wurde vielleicht. Aber andere Abbildungen, was weiß ich, man hat ein Bauprojekt und man macht halt Bilder von der Baustelle, ja, und die sind in den Dokumenten drin, dann ist das vielleicht gar nicht so wichtig, was da drauf ist, sondern man weiß halt nur, okay, zu der Zeit wurde das Bild gemacht und naja, dass es das gibt, ist wichtig, aber was jetzt da zu sehen ist, vielleicht nicht unbedingt, weil man kann das ja dann auch als Antwort mitgeben, das Bild. Und dann kann der Mensch ja sich selber ein Bild davon machen, was da zu sehen ist.
Ja, also genau. Ja, das ist auch noch ein großer Punkt. Okay, welche Daten sind jetzt wichtig?
Ja.
Wenn man hier in so einem SharePoint denke, da liegt auch manchmal irgendwelche Notizen rum, die halt nicht wichtig sind. Oder auch gerade Thema Datenschutz. Okay, ich habe jetzt was in meinem, da steht jetzt ein Klarname drin. Da muss natürlich rausgefiltert werden, weil das ist ja auch innerhalb einer Firma, ist das ja auch schon ein Datenschutzproblem.
Aha.
Wenn du jetzt in irgendeinem Dokument der mit deinem Chatbot chattest und da stehen irgendwelche sensiblen Daten drin, wie Privattelefonnummern oder so. Das muss man auch sicherstellen, dass das halt dann nicht so der Fall ist, dass man das da wiedergibt. Das ist auch noch sehr, sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ja, man muss halt gucken, in meiner Arbeit, also damit ich jetzt mal darauf, oder wenn ich ein konkretes Beispiel nennen darf, ich hatte zum Beispiel ein Problem in der Arbeit, das war eine kleine Herausforderung, die ich hatte. Als ich dann die Bilder getrennt habe von dem Text, dann kam immer die 1 mit von der Word zum Beispiel. Also in der PDF war so erster Punkt.
Ach so.
Ne? Mhm. Und dann erster Punkt zum Beispiel Anwendungsfall 1.
Mhm.
Dann war diese 1 Punkt auf einmal ein Bild, weil es als Bild erkannt wurde. Da musste ich natürlich die Daten noch cleanen, damit ich dann das trennen kann, diese Nummerierung, die ich da jetzt en masse hatte, weil das Dokument war natürlich auch ein bisschen länger.
Mhm.
Und musste dann das vorher clean. Mhm. Und dadurch, dass man ja nicht auch immer sicher sein kann, okay, ist das jetzt das richtige Bild, was ich da habe? Oder ich kann jetzt eigentlich einfach hingehen und den Prozess starten und sagen, okay, passt. weil nachher hast du halt das Problem, dann hast du so eine Artefakte da drin, die du gar nicht brauchst. Mhm. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse Form von Monitoring wichtig, dass man auch einfach sagt, okay, wir haben jemanden, der sich damit beschäftigt, der mhm. das checkt und der da guckt, okay, ist der Chatbot dann auch immer wirklich aktuell?
Mhm.
Passiert da was oder müssen wir jetzt was anpassen, müssen wir gegensteuern? Es gibt dann ja auch noch irgendwelche ethischen Richtungen wie, ist er jetzt rassistisch oder sonstiges? Mhm. Ne? Das kann man ja natürlich auch, wenn man irgendwo ein Dokument hat, was dann manuell oder was dann einfach automatisch gezogen wird und reingepackt wird und da stehen rassistische Sachen drin. Mhm. Das möchte man natürlich auch nicht.
Mhm.
Das heißt, da muss man natürlich auch wieder einen Prozess davor machen, dieses ganze Data Preprocessing und wie gehe ich damit um mit meinen Daten, mit der Vorverarbeitung und so. Darauf muss man halt auch achten in diesem Prozess.
Mhm. Okay, wir sind so ein bisschen ausgeschwichen, aber wir schweiften aus und das ist auch okay so. Ich glaube, eingeleitet hatte ich ja jetzt dieses Kapitel sozusagen mit, na, wie geht das jetzt technisch quasi? Und du hattest von den drei Optionen, glaube ich, so hattest, und dann hatte ich dich unterbrochen und dann sind wir abgebogen. Ja, so. Und ich wollte kurz einfach nur sicherstellen, dass du zu diesen Optionen das gesagt hast, was du sagen wolltest oder ob noch was fehlt, weil mich würde halt interessieren jetzt auch, was du da gemacht hast, wie gut war das denn jetzt eigentlich, ne? Das würde mich eigentlich interessieren, aber.
Ja, also grundsätzlich, ich habe vorhin gesagt, dass ich auf die Option eingehe. Das kann ich jetzt auch gerne tun. Also in meiner Arbeit hatte ich sozusagen drei Optionen verprobt. Die erste, die hatte multimodale Embeddings. Da kann, das kann man so sagen, dass Bilder und Texte und Tabellen in einem Raum sozusagen wiedergegeben werden. Das heißt, wir haben unser komplettes Bild, nicht als nicht die Summary oder sowas, sondern Bild, Text, Tabellen in einem Raum und damit wird dann irgendwie Referenzen geschaffen und auf meine Frage wird dann halt geantwortet.
Mhm.
Genau, in Option 2, das habe ich Text Summarize, Text Zusammenfassungsrack genannt.
Mhm.
Mhm. Da ging es darum, dass dann wir wirklich die Bildzusammenfassung genommen haben.
Mhm.
Und diese Bildzusammenfassung, die wurde nur verwendet, also kein rohes Bild oder sonstiges, sondern wirklich nur die Beschreibung von dem Bild.
Und die wurde von einem anderen LLM
generiert, genau. Wie vorhin, also genau, wir hatten ja überall, also die Text zusammen, es waren ja überall Zusammenfassungen und halt diese Raw Data Chunks, die wir nachher hatten. Und in diesem Text Summarization Rack wurde dann sozusagen nur diese Bildzusammenfassung verwendet.
Mhm.
Genau, und dann hatten wir einmal noch den Image Summary Reference Rack. Das war so, dass wir ein Bild hatten und die Bildzusammenfassung. Und diese Bildzusammenfassung hat dann natürlich referenziert auf das originale Bild. So.
Also quasi Option 3 ist so eine Mischung aus Option 1, wo man die Rohdaten in den Raum stellt, Option 2, wo man nur mit den Zusammenfassungen arbeitet und Option 3 kombiniert das beides.
Genau. Das ist sozusagen so ein hybrider Ansatz, dass man sagt, ich habe meine Bildzusammenfassung. Wenn ich jetzt zum Beispiel suche, okay, wie ist das Prozessbild in Anwendungsfall 1, dann weiß die, guckt das Retrieval einmal auf die Zusammenfassung und referenziert das Bild und gibt das mit sozusagen zur Antwortgenerierung.
Mhm.
Ja, und das waren so die drei Optionen, die ich verprobt hatte. Und man muss natürlich irgendwie messen können, wie gut diese Optionen sind. Und dazu habe ich dann verschiedene LLMs und Embeddings gehabt. Für jede Option, die habe ich dann verprobt. Insgesamt war das dann mit jeder Option eingerechnet 27 Stück.
Mhm.
Also neun verschiedene Sachen an, also neun verschiedene LLMs oder Embeddings. Und die habe ich jetzt mit einem Framework verprobt, vertestet und da gab es dann halt verschiedene Metriken.
Okay, warte. Mhm. Ich habe eine Zwischenfrage. Du hast die drei Optionen, habe ich verstanden. Okay. Und pro Option hast du nochmal, also jetzt, ich denke an eine Baumstruktur, okay, drei Optionen. Und pro Option hast du noch verschiedene Untersachenkombinationen getestet. Und du hast gerade gesagt, verschiedene Embeddings und verschiedene LLMs. So, verschiedene LLMs meint ja, diese Sprachmodelle, die wir am Anfang hatten, die halt von anderen trainiert wurden, was halt zu teuer ist, dass es selber man es tut. Da gibt es ja das von so GPT, von OpenAI und dann gibt es auch Llama und andere Open-Source-Sachen. Okay, das verstehe ich, da habe ich ein Verständnis für. Die sind halt unterschiedlich, weil von anderen trainiert und auf Basis anderer Daten. Und was heißt dann andere Embeddings? Ich dachte, du embeddest. Also ich dachte, du stellst die Sachen in den Raum. Oder wie?
Nee, also genau, es gibt verschiedene vortrainierte Embeddings, die dann sozusagen schon vorher gewisse Referenzen haben oder Algorithmen.
Okay.
Und genau, verschiedene LLMs, haben wir gesagt. Mhm. Ich habe dort dann nochmal eine Mischung gehabt aus Open Source und nicht Open Source, Closed Source. Und bei den Embeddings war es so, da musste ich natürlich gucken, okay, bei Option 1 multimodale Embeddings, dann brauche ich natürlich multimodale Embeddings, die dann halt auch Bilder und Text in den Raum geben können. Das brauchte man bei Option 2 zum Beispiel nicht. Da brauchtest du natürlich ja nur Text-Embeddings. Also okay, wir haben jetzt hier Textzusammenfassung 1 und Bildzusammenfassung 1 und die müssen ja dann einfach nur in den Raum wiedergegeben werden. Mhm. Beim letzten wurde ja das Bild als Referenz mitgegeben und das ist aber auch nur ein reines Text-Embedding. Mhm. Das heißt, Option 2 und 3 funktionieren halt nur mit Text-Embeddings. Mhm. Das heißt, man braucht kein multimodale Embeddings, sondern ganz normale Text-Embeddings.
Mhm.
Ja.
Und diese verschiedenen Embeddings, die bestimmen, wie der n-dimensionale Raum, wir bleiben mal hier in unserem dreidimensionalen, hier in dem kleinen Raum, wo wir sind, die bestimmen, wo was steht.
Genau.
Wie die Inhalte platziert werden. Und das hat natürlich dann Einfluss auf, ob das Richtige am richtigen Ort gefunden werden kann und nah beieinander steht.
Genau, man kann sozusagen so sagen, das RAG-System ist nur so gut, wie das Embedding auch ist.
Okay.
Weil wenn ich jetzt ein kleines Embedding nehme, was auf einer kleinen Datenbasis basiert und gar nicht so groß trainiert wurde oder erstellt wurde, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass meine Daten, wie sie mir wiedergegeben werden von diesem Retriever, dass diese dann halt auch komplett wirrwarr sind und gar nicht zusammenpassen.
Ja, ja. Ja,
von der einen Stelle rede ich von Anwendungsfall 1 und an der zweiten dann vom Weihnachtsmann.
Ja, und wenn jetzt hier in der einen Ecke alle Infos zu eurem Projekt XY sind und dann hat das Embedding irgendwie da so Dinge reingemogelt aus anderen Projekten, die eigentlich woanders stehen müssten, dann ist das ja, wäre das ja falsch. Ne? Dann würde das Sprachmodell auf etwas sich beziehen, was eigentlich gar nicht zusammenpasst.
Ja.
Und das ist dann die große Kunst. Weil der Raum ist ja vollgestellt mit Informationen. Das ist ja so dicht, es ist ja relativ leicht, dann mal daneben zu greifen und da Dinge zu vermischen.
Ja, genau. So kann man genauso sagen.
Mhm. So, und jetzt kommst du. Was Metriken?
Genau, also. Ich habe da verschiedene Metriken verprobt. Es gibt ja jetzt, wie wir gerade eben schon gesagt haben, also man muss einmal natürlich gucken, wie gut ist mein Retriever oder mein Retrieval überhaupt? Also wie gut werden meine Daten wiedergegeben aus dem Vektorraum? Das gab so verschiedene Metriken, die das halt verprobt haben. Und dann einmal, okay, wie gut ist denn meine generierte Antwort?
Mhm.
Weil, also, man kann so sagen, wie ich ja vorhin meinte, der Retriever, wenn der ganze Retrieval-Prozess mit einem schlechten Embedding ist, dann wird das da schon schlecht. Aber wenn man dann zum Beispiel noch die Antwort generieren lässt mit einem kleinen LLM, dann wird es halt auch nochmal nicht so gut.
Naja, klar.
Da muss man natürlich gucken, okay, wie sind diese beiden Formen von Metriken, also einmal, okay, wie gut ist mein Retrieval und wie gut ist die Antwortgenerierung, die ich nachher habe mit dem Kontext aus dem Retrieval.
Mhm.
Und da habe ich dann verschiedene Metriken gehabt, die das sozusagen getestet haben. Das war ein Framework, das war ein Ansatz, als ich den in der Arbeit verprobt habe, war der gerade ganz, ganz neu, weil das ganze Prinzip war nicht neu, schon glaube ich aus 2022 oder so habe ich da schon ein Paper zu gelesen. Aber das, im Endeffekt, dieser RAG-Prozess war nicht neu, aber man muss halt gucken, okay, das Framework war jung und manche Metriken haben auch nicht so gut gemessen. Man hatte zum Beispiel, man musste das Ganze ja verproben, diese Metriken. Man hat dann ja zum Beispiel einen Datensatz gehabt mit einmal, aufgelistet waren dann da zum Beispiel Antwort. Ground Truth hieß das. Also okay, was ist jetzt die wirklich richtige Antwort auf das Ergebnis, was ich habe?
Auf die Frage.
Auf die Frage, genau. Mhm. Und da kommen wir zur nächsten Zeile. Das wäre dann einmal die Frage gewesen, die man denn zum Beispiel diesen LLMs gestellt hat.
Ja.
Oder diesen RAG-System gestellt hat. Und dann gab es halt die Antwort vom RAG-System.
Mhm.
Und da war dann ein großes Problem an diesem Framework. Zum Beispiel gab es da eine Metrik, die hieß Answer Correctness.
Mhm.
Und man hatte dann halt seine Ground Truth, die man zum Beispiel selbst geschrieben hat oder synthetisch generieren lassen kann. und du hattest dann die Antwort von deinem RAC-System. Und das Problem dahinter war, dass es ja sein kann, in der Theorie, dass das RAC-System eine bessere Antwort gegeben hat als die bei mir in dem Fall generierte Ground-Truth-Antwort. Und daraufhin war die Metrik dann komplett irrelevant.
Weil die Ground-Truth, das ist quasi das, was ein Mensch geantwortet hätte.
Genau, das wäre meine richtige oder von irgendjemandem die richtige Antwort gewesen auf die Frage. Das ist halt, das war so ein Problem und das muss man auch irgendwie angehen. Deswegen würde ich sagen, dass das Framework auf jeden Fall ein Versuch ist, RAC-Systeme zu messen. Es hat sich jetzt auch schon viel getan dabei. Und man muss natürlich auch gucken, in meiner Arbeit habe ich jetzt zum Beispiel diesen Datensatz, der verprobt wird an den verschiedenen Optionen, um zu prüfen, wie gut jetzt die Qualität ist vom Retrieval oder vom LLM oder von der Generierung der Antwort. Das muss man natürlich dann auch irgendwie überprüfen lassen. Und da war dann auch das Problem, dass dieser gesamte Prozess dahinter so unklar war, auch bei Ragas, bei dem Framework, weil das war wie so eine riesige Blackbox für mich. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Ich habe da meine Daten reingeschmissen, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Und im Endeffekt konnte man sich den Prozess so angucken. Und es gab so eine Monitoring-Website, da musstest du einen API-Schlüssel eingeben und dann konntest du genau sehen, okay, was macht Ragas eigentlich? Und Ragas macht nichts anderes. Dahinter steht halt auch ein LLM. Oh Wunder, was die Antwort misst und dann eine Anweisung hat, gib bitte eine Zahl zwischen 1 und 0 aus. So, und im Endeffekt kann da auch viel schief gehen.
Ja.
Aber momentan, man muss sagen, ist auch mit einer der einzigen Optionen, wie man wirklich LLMs messen kann, die Qualität und wie man das halt gegen ein anderes verprobt.
Ist ja so ein bisschen schizophren, dass man um ein RAC-System zu evaluieren, dann auch wieder ein RAC-System beziehungsweise ein Teil davon, das Sprachmodell selber, benutzt. Ja, weil man halt nicht den Aufwand haben will, dass Menschen sich diese generierten Antworten angucken und mit der Ground Truth, also mit der Idealantwort vergleichen und dann bewerten. Ja, ist ja fragwürdig, würde ich jetzt erstmal denken, aber wie soll man es anders machen? Ich versuche nochmal kurz gedanklich, als du erzählt hast, hat sich bei mir so ein Bild nochmal ergeben. Also Szenario, okay, ich hole kurz aus. Und Szenario, ich gebe dir eine Frage, irgendwas Fachliches, wovon du keine Ahnung hast und du bist jetzt quasi das RAC-System. Und was würdest du eigentlich in der realen Welt machen? Naja, du würdest hier um die Ecke gehen zur Bibliothek. Dann würdest du da deine Frage hinstellen oder das Thema und dann würde dir, jetzt kommt es gleich, der Bibliotheksmitarbeiter, die Bibliotheksmitarbeiterin würde dir entsprechende Bücher zusammenstellen und würde dir das auf den Counter legen. Dann würdest du die Bücher lesen und dann würdest du zu mir kommen mit der richtigen Antwort. So, und jetzt ist ja die Antwortqualität, die du mir gibst, abhängig von A, deiner Fähigkeit, das zu lesen, zu verstehen, eine Antwort zu generieren, aber auch von der Fähigkeit der Bibliotheksmitarbeiterin, des Bibliotheksmitarbeiters, die richtigen Informationen in Form von Büchern dir hinzustellen. So. Und der Bibliotheksmitarbeiter ist in dem Fall der Retriever, der aus dem Bibliotheksraum die Infos zusammensammelt. Und du bist das Sprachmodell, was das retrievte Zeug verarbeitet. Ja. Und so mit diesen zwei Rollen, der Bibliotheksmitarbeiterin und dir, kann man dann auch diese zwei Aspekte des RAC-Systems verproben oder messen, sage ich jetzt mal.
Ja, genau.
Und ich habe verstanden, jetzt genau, so. Also Beispiel funktioniert, wenn wir in diesem bildlich bleiben. Das, was du jetzt uns beschrieben hast, ist, ich hatte ja schon eine Antwort. Das war ja so eine Fangfrage. Ne? Ich wollte ja gucken, kannst du das auch beantworten? Und ich kann ja meine Antwort vorher hinschreiben, wie bei so einem Test, ne? Und kann dann gucken, wie gut ist denn deine? Ja. Aber wenn ich das jetzt mit 500 Fragen machen würde, dann könnte ich das nicht mehr machen und dann müsste ich ja auch irgendwie einen Chatbot fragen, der sagt, wie gut sind denn Richards Antworten im Vergleich zu meiner Musterlösung, sage ich jetzt mal. Das habe ich verstanden, so Answer, dass man sich die Antworten anguckt. Kann man sich dann auch dann die Qualität der Bibliotheksmitarbeiterin, des Mitarbeiters da angucken, also des Retrievers?
Also,
ob alle Bücher dir hingelegt wurden, weißt du?
Ja. Das kann man machen. Da muss man, also da deswegen auch dieses Framework Ragas, weil das konnte das nämlich messen. Genau jetzt, ohne dieses Framework hätte ich jetzt keine Antwort darauf, aber das Framework zum Beispiel du hattest denn in deinem Datensatz zum Beispiel noch eine Spalte, als du den erstellt hast, mit Kontext. Das heißt, okay, wie wurde jetzt diese Frage generiert und welcher Kontext wurde daraus genommen?
Wurde die Antwort generiert?
Ja, genau. Mhm. Also wie wurde die Antwort generiert und mit welchem Kontext denn überhaupt?
Also auf Basis welcher Informationen, genau. Welcher Dokumente, auf welcher...
Genau. Ja. Und dann hatte man sozusagen einmal bei der Generierung meines synthetischen Datensatzes zur Verprobung der Modelle hatte ich dann zum Beispiel Ground Truth, die Answer von den Optionen und die Question, die da drin war, und dann halt nochmal den Kontext, der da mit rein generiert wurde. Und dann wird halt geguckt, okay, dann habe ich Kontext 1 und Kontext 2, wie gut sind die jetzt miteinander, also macht das Sinn, dieser Kontext 1 mit dem Kontext 2, also der Kontext, der schon vorgegeben wurde und der Kontext, der verwendet wurde, um die Frage zu beantworten von den Optionen. Mhm. Und daraufhin wurde dann eine Metrik erstellt, die dann irgendwie was aussagt, zum Beispiel, wie genau die Kontextauswahl jetzt war oder die Vollständigkeit der erfassten Informationen oder sowas. Das ist auch interessant gewesen, sich das anzugucken, aber ich glaube, dass man da auch noch mal tiefer gehen muss und gucken muss, okay, vielleicht gibt's ja sogar schon irgendeine Möglichkeit, die jetzt gerade neu aufgekommen ist oder die ich in meiner Forschungswahn nicht gefunden habe. Aber da muss man halt auch noch, glaube ich, noch besser drin werden, dass man das verbessert, diesen Prozess, und genau gucken kann, okay, wie kann ich das jetzt wirklich effektiv messen?
Ja.
Es gibt ja so eine Formel, diese Cosinus Similarity oder wie das heißt, wo man mit das messen kann. Aber da habe ich mich jetzt nicht intensiv mit beschäftigt. Ich weiß, dass es irgendwie funktioniert und Ragas sollte das eigentlich auch irgendwie benutzen mit drinne. Aber ja.
Okay, ja, genau. Also Experimente und Messen hin oder her. Schlussendlich das, worauf es ja ankommt, ist nachher, wie gut funktioniert es in der Realität? Ja, und dieses Messen war ja jetzt für dich im Prinzip eine Fingerübung im Sinne der Qualifikationsarbeit, Bachelor-These. Und da geht es ja auch darum, einfach zu zeigen, ne, was guckst du dir an und was sind so die Ergebnisse und kann man denn, vielleicht dann jetzt der Zirkelschluss wieder, kannst du denn eine Aussage treffen, welche deiner drei Optionen am besten war? Jetzt in deinem konkreten Fall?
Ja, also genau, das nochmal, da muss man kurz auch noch drauf eingehen.
Ja.
Wie habe ich das jetzt gemacht? Also im Endeffekt hatte ich nachher 5 Metriken, die ich halt gemessen habe von diesem Ragas-Framework. Mhm. Und dort habe ich dann die Mittel genommen und sozusagen ein Overall-Rating erstellt. Mhm. Natürlich, wenn man intensiver darauf eingehen möchte, muss man natürlich gucken, okay, wie diese Option jetzt, innerhalb diesen Optionen gab es ja auch noch Kombinatoriken.
Genau.
Welches LLM und welches Embedding. Ich habe ja gesagt, es waren ja 9 ausgesucht. Insgesamt hatte ich dann meinen Datensatz mit 270 Ergebnissen. Mhm. Und da musste ich jetzt natürlich irgendwie gucken, okay, ich musste die aggregieren und gucken, Embedding 1 und LLM 1, wie gut war das?
Ja.
Ich habe das jetzt einmal so zusammengefasst, dass ich das in verschiedenen Optionen hatte. Das war dann Overall Rating, da wurde dann einfach das Mittel genommen. Und dann wurde halt geguckt, okay, wie gut ist jetzt jede Option im Gesamtverhältnis mit den verschiedenen Kombinatoriken drin. Rein theoretisch müsste man nochmal genauer reingucken in diese Kombinatoriken, in den verschiedenen Optionen. Aber schlussendlich kann man eigentlich sagen, dass Option 1 hat tatsächlich die beste Gesamtbewertung gehabt von 80, also diesem Mittelwert von 80% von allen Metriken. Option 2, die ich da hatte also dieses Text-Summarization-Rack hatte den besten konsistente Leistung im Durchschnitt von 0,71, also 0,71.
Also 1 wäre das Beste?
1 wäre das Beste, genau. 1 wäre das Beste und 0 das Schlechteste. Und Option 3 bot halt aber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis an. Also die solide Mittelleistung, sagen wir mal so.
Ja, interessant. Also Option 1 war dieses Multimodale, also wir fassen jetzt Texte nicht zusammen, sondern wir fassen jetzt Bilder und Tabellen nicht zusammen in Form von Texten, sondern wir stellen die direkt in den Raum und dann funktioniert es auch am besten, ja, ist aber teuer, habe ich verstanden. Das nächstbeste ist dann dieses mit zusammengefassten Sachen und die Kombination der beiden Sachen hat den besten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie ist denn Preis-Leistung zu verstehen? Also was sind da so die Kostentreiber?
Ja, also genau, vielleicht auch da in der Arbeit musste ich ja auch irgendwie, also ich wollte eine Kostenleistung oder eine Kosten-Performance-Analyse machen. Also wie gut ist das Modell und welche preislichen Aufwendungen muss ich rechnen? Da war das Problem, dass ich nicht wirklich tracken konnte, okay, wie entstehen jetzt die Kosten? Weil ich hatte ja zu einem Open-Source-Modelle und Closed-Source-Modelle und da war das Problem, okay, wie messe ich jetzt Open-Source-Modelle, wie teuer das war? Mhm. Einzige Lösung war, ich habe mir die API-Kosten von irgendwas anderem genommen. Zum Beispiel, wenn die bei Amazon waren, die Modelle, habe ich mir davon die API-Kosten genommen, wie teuer das jetzt ist, diese Schnittstelle anzusprechen oder mit der Schnittstelle zu kommunizieren. Und da war dann das habe ich dann halt genommen und geguckt, okay, habe ich verglichen, zusammengefasst, aggregiert und da ist dann eine Kostenanalyse draus entstanden. Und grundsätzlich kann man sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Open-Source-Modell irgendwo hoste bei Amazon, ist es kostengünstiger, sagen wir mal so. Als würde ich jetzt zum Beispiel mit einem ChatGPT-4 arbeiten und was man aber allerdings sagen muss, zum Beispiel Open-Source-Modelle, die ich dafür probiert habe, war einmal Mistral. Mhm. Mistral war halt war kostengünstiger sozusagen als zum Beispiel ein ChatGPT-4, weil das ist natürlich auch ein High-End-Modell, das ist auch teurer und so. Und die Kosten, die dabei entstehen, wenn man da tiefer reinguckt, es gibt nämlich einmal ja auch die Kosten, die davor entstehen. Also nicht, wenn ich jetzt eine Antwort generieren lasse, das ist ja auch ein Kostenpunkt, ne, weil da springt ein Large-Language-Modell an, das rechnet im Hintergrund und so, ne. Die Kosten, die davor entstehen, das sind zum Beispiel auch Embedding-Kosten. Mhm. Wenn du jetzt kein Open-Source-Embedding hast, sondern Closed-Source, was du dann ja auch wieder per API ansprichst, ist halt da auch das Problem, da entstehen ja auch schon Kosten. Schon während ich meine Daten überhaupt in diesen Vector-Store, in diesen Retrieval reinlade. Genau, deswegen, die Kosten zum Beispiel konnte ich gar nicht abdecken in meiner Arbeit. Ich wusste nicht genau, okay, wie teuer sind das jetzt, weil die meisten Kosten oder die meisten Open-Source- Embeddings, die ich da hatte, die kann man natürlich schlecht tracken, weil ich müsste dann ja irgendwie gucken, okay, wie kriege ich die Kosten jetzt zusammen, wie teuer ist es, welche GPU brauche ich und Total Cost of Ownership dazu berechnen und so. Deswegen habe ich mich in meiner Arbeit nur auf die Generierung bezogen und gar nicht auf die Embeddings, also wie teuer das jetzt war, das Ganze in dem Retrieval reinzubekommen, weil es gab auch, sonst hätte ich das Gleiche gemacht in der Arbeit, aber es gab zum Beispiel von manchen Embeddings einfach gar keine Schnittstellen online. Also man konnte die Kosten gar nicht finden, die das verursachen würde ich das jetzt zum Beispiel bei Amazon oder irgendwo anders hosten, bei einer beliebigen Plattform.
Das heißt, das ist im Prinzip auch dann das Geschäftsmodell von so den kommerziellen Anbietern wie jetzt OpenAI, dass die sagen, du musst das jetzt nicht selber hosten und du musst dich darum nicht kümmern und das Einzige, wie wir dich abrechnen, ist, dass immer wenn du mit uns sprichst, mit unserem System, also diese API-Calls, sei es jetzt für die Textgenerierung oder für die Embedding-Leistung, zahlst halt einen Obolus, ein paar Cent pro Abfrage und dann, ja, take it or leave it, ne? Also du hast halt sonst keinen Stress. Funktioniert, ist robust und du musst jetzt nicht selber irgendwie in der Cloud eine Recheninstanz aufbauen, das da selber deployen und pflegen. Ja, das heißt auch, wenn du jetzt sagst, in dem Fall Preis-Leistung, klar, das Kommerzielle ist das Teuerste, aber die Convenience oder die, dass man alles andere ja nicht machen muss, konntest du das irgendwie quantifizieren? Also der Aufwand, das jetzt bei Amazon Web Services zu hosten und so, konnte das irgendwie mit reingerechnet werden? Dass man ja dann auch als Firma oder als du jetzt menschliche Leistung noch mit dazu bringen müsste?
Nee, also das habe ich nicht mit einbezogen. Also wie jetzt zum Beispiel Personalkosten damit einhergehen auch noch. Ich habe mich wirklich nur rein auf die API-Kosten bezogen. Und man kann natürlich auch sagen, dass die Infrastrukturkosten halt auch variieren, je nach Implementierung, die man halt nimmt, ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Multimodal-Embedding hast, dann gibt es wenige, die das haben. Google hat das zum Beispiel. Mhm. Oder Clip heißt das. Das ist, glaube ich, auch von OpenAI. Mhm. Aber es ist Open Source. Das musst du natürlich dann auch über deine GPU zu Hause oder die du dann hostest zum Beispiel machen. Mhm. Oder wenn man das selbst hosten möchte, Open Source Modelle, entweder man kauft sich halt eine gute GPU, die das dann halt auch alles kann. Und ein ganzes KI-System sozusagen dahinter und stellt sich das in ein Rechenzentrum oder in seine Firma, wie man auch lustig ist. Oder man zum Beispiel geht damit in die Cloud und hostet das bei AWS. Mhm. da muss man aber auch wieder sagen, dass so gewisse Daten, die dann halt auch rausfließen, auch gerade Firmendaten sind. Ne?
Also eben, das muss man ja, das darf man ja bei der ganzen, das war ja die ganze Motivation auch so ein Stück weit, dass man halt nicht x-beliebige Kontexte, Embeddings, Informationen, wie auch immer, irgendwo in die freie Welt ballert, sondern halt auch sagt, das sind meine Infos und auch wenn die Cloud-Dienstleister oder so sagen, ja, das ist sicher und so, aber manche wollen es halt nicht, ne? Und dann läuft es auf eine interne Lösung hinaus und das ist vielleicht auch eine Quintessenz. Du hast ja gezeigt, das geht grundsätzlich, ja. Ist, man kann sowas bauen, man kann sowas evaluieren und man braucht dafür jetzt auch nicht 20 Jahre krasse IT-Erfahrung, sage ich jetzt mal, sondern es geht in einem überschaubaren Zeitraum, dass man sich da reinarbeitet und sowas bauen kann. Dass das natürlich in gewissen Qualitätskriterien natürlich nicht gegen so ein kommerzielles Produkt anstinken kann, ist ja auch irgendwie klar, sonst gäbe es die ja gar nicht. Aber das ist vielleicht auch dann befriedigend zu wissen, naja, aber wenn man wollte, könnte man es auch selber machen.
Ja, genau. Mhm. Also die Möglichkeit besteht halt immer, dass man sich jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt nicht meine Daten an OpenAI geben und die füttern damit ihr neues ChatGPT 4, 5 zum Beispiel. Ne, das muss man auch immer ja auch im Hinterkopf behalten, wenn man sowas aufsetzen möchte. Habe ich nicht jetzt eine Firma, der das egal ist, weil ich jetzt zum Beispiel nur meine internen Daten angebe und keine Kundendaten, damit die Mitarbeiter mit chatten können? Oder bin ich jetzt eine Firma oder eine Institution, wo es wichtig ist, dass die Daten bei mir liegen? Und deswegen habe ich da halt auch diese Kombinatorik drin gehabt zwischen, okay, ich habe jetzt ein Open-Source-Modell und ein Closed-Source-Modell, damit man da auch nochmal gucken kann, okay, welches Closed-Source-Modell gibt denn mir eigentlich die beste Leistung, die ich da habe? Genau, und man muss auch sagen, dass diese ganze Evaluierung, die ich ja gemacht habe, dass sie in meisten Fällen auch schon wieder übermorgen redundant ist.
Also nicht mehr aktuell.
Ja, nicht mehr, genau, nicht mehr aktuell, so passt es besser, weil es kommen so viele neue Modelle raus, so viele neue Embeddings, es wird gerade immer besser und es passiert so viel. Und ja, das war sozusagen ein kleiner Abriss in der gewissen Zeit, wo die war. Es war auch ganz witzig, in meiner Bachelorarbeit kam dann gerade das Modell ChatGPT 4o raus und das konnte ich dann auch gerade mit einbringen in die Arbeit, weil ich habe vorher mit 4 getestet und dann kam 4o, war günstiger und so. Deswegen, also das ist, habe ich auch schon in der Arbeit gemerkt, dass es ein ganz, ganz großer Unterschied ist, okay, auf welcher Zeit mache ich das eigentlich, weil ich weiß nicht, also ist ja jetzt schon wieder ein neues Llama-Modell rausgekommen oder auch neue Embeddings und so weiter und so fort, die auch Open Source sind, die auch gut funktionieren.
Kannst du, also jetzt wohl, habe ich dich noch nie gefragt, aber mit den ganzen Experimenten und so weiter, da hast du doch dann bestimmt viel Geld bezahlen müssen, oder? Kannst du so eine Größenordnung sagen?
Ja, also die ganze Bachelorarbeit hat, also ja, ich habe sehr, sehr viel Geld. Erstmal muss ich ja
irgendwie, vielleicht willst du es auch nicht sagen.
Doch. Nein, ich kann es gerne sagen. Also ich habe zum Beispiel auch Google-Ressourcen mir auch gemietet, zum Beispiel, damit ich da die GPUs verwenden kann und so. Google Colab. Und ja, dann insgesamt halt API-Kosten, die dann auch auf mich zukamen, dann waren da die Recheneinheiten leer bei Google Colab, weil ich aus Versehen die große H100-GPU von Nvidia ausgewählt habe und dann waren 2 Stunden und dann waren 10 Euro weg. Also schlussendlich, glaube ich, war die Endsumme irgendwas mit roundabout 200 Euro, die ich da reingesteckt habe, weil ich habe natürlich viel getestet und geguckt, okay, wie funktioniert der Code, klappt der, den ich da selbst programmiert habe. Und durch das ganze Testen und so ist natürlich eine ordentliche Summe entstanden nachher, ne? Und es war natürlich auch nicht ohne, denn hast du auch noch verschiedene API-Schnittstellen gehabt, der muss sich bei Google noch irgendwie ein Zahlungsmittel hinterlegen, der noch einmal bei OpenAI und das war dann halt, ja, das waren dann halt die Summen, die dabei entstanden sind. Also ist schon nicht so günstig.
Das spricht für dein Commitment, ja. Oh weia.
Ja. Genau, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Fürs Protokoll, du wurdest nicht dazu gezwungen, Geld auszugeben. Nein. Rein intrinsisch.
Ja.
Ja, spannend. Ich habe also das technische Deep Dive-mäßige gut verstanden und auch ein bisschen besser ein Gefühl bekommen, wie man so eine Systeme evaluieren kann. Und ich habe auch verstanden, der eigentliche Mehrwert ist nicht das konkrete Ergebnis, was du dann irgendwann generiert hast, sondern eigentlich nur, du kannst diese Experimente jederzeit wiederholen. Also man könnte jetzt jederzeit sagen, komm, mach mal eine neue Evaluation. Ja, also im Prinzip das Experiment der Experimentieraufbau, den du gebaut hast. Das ist im Prinzip der eigentliche Mehrwert und die eigentlichen Zahlen, die da rauskamen als Evaluationsergebnisse, wie du sagst, die sind, sobald sie entstanden sind, schon wieder outdated. Und das ist ja auch okay.
Ja, genau.
Also vielen Dank erstmal als kleine Zwischennachricht für diesen Deep Dive. Und ich denke, das konnten wir relativ gut runterbrechen, dass das verständlich war. Jetzt ist ja die Welt der Large Language Models immer noch total bunt und da passiert ganz viel, hast du ja jetzt gerade auch angedeutet. Was sind denn so die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten in dem Bereich?
Ja, also ich habe ja von multimodalen Daten zum Beispiel geredet, die wir haben, und da hast du ja am Anfang auch erwähnt, dass man ja rein theoretisch auch Audio- oder Videodateien mit einspielen könnte in diesen dreidimensionalen Vektorraum, den wir da haben. Und das stimmt auch, dass man da halt irgendeine Option findet, dass man zum Beispiel jetzt nicht nur auf textbasierte Sachen eingeht oder auf Bild basiert, sondern dann auch wirklich guckt, okay, wie kann ich ein Video einbinden mit, weil in einem Video ist auch viel Mehrwert drin von der Firma, viel Information, die man hat, Schulungssachen und so weiter, ne? Wird ja auch oft ausgelagert oder sowas. Audiodateien ist auch sehr wichtig und das muss man halt irgendwie ein bisschen einbringen und gucken, okay, ist es möglich, diese Dateien auch mit zu verwenden in diesem Prozess. So, das, was ich noch so herausgefunden habe, man kann zum Beispiel, manche Modelle waren besser, also manche Kombinatoriken da drin, zum Beispiel Mistral und Text Embedding ADA, also waren zum Beispiel besser in manchen Sachen als jetzt eine andere Option in dieser Frage, dass man da dann irgendwie so eine adaptive Modelauswahl macht, dass man sagt, okay, für diesen Anwendungsfall nehme ich jetzt dieses Modell, wenn ich die Frage stelle, weil das ist jetzt besser. Aber da muss man auch wieder gucken, okay, wie kriege ich das hin, dass diese Auswahl getroffen wird, an welchen Parameter mache ich das fest? Und das sind auch so Sachen, die man so untersuchen kann. Also man kann diese ganze Arbeit auch noch weiter aufziehen, dass ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt auch noch mit den Chunk-Parametern rumspielen können. Wie klein mache ich die? Mache ich das wirklich nur pro Buchstabe oder nehme ich 256 Zeichen, die da drin sind? Das ist halt auch immer so die Sache, die ich halt auch hätte erforschen können, und dann wäre das ganze Thema noch komplexer geworden, weil man da natürlich dann auch wieder eine Kosten- oder eine Leistungsperformance-Messung oder eine Performance-Messung machen könnte mit verschiedenen Chunk-Parametern. Und ja, genau, vielleicht auch noch zukünftig, was man machen muss oder wo man arbeiten muss, ist vielleicht eine bessere Kostenrechnung für Open-Source-Modelle, dass man irgendwie guckt, okay, wie kriege ich das hin? Oder wie berechne ich die Kosten da am besten? Ne? Also das ist so das, was man so zukünftig damit machen könnte. Es gibt auch weitere Sachen, die da garantiert irgendwo mit reinspielen, die auch noch für zukünftige Entwicklungen wirklich wichtig sind, die man auch mit beachten muss.
Ja. Und beschäftigst du dich jetzt immer noch mit dem Thema? Oder sagst du, weißt du was, mir reicht's. Ich mache jetzt was anderes.
Nee, also ich bin sehr, sehr begeistert von Chatbots an sich. Also ich glaube eigentlich fast jeder, als das rausgekommen ist, da dachte man, oh Gott, ja, ich meine, der ganze Gold-Rush, kann man ja wirklich schon sagen, was Nvidia angeht oder irgendwelche anderen KI-Aktien oder Unternehmen, die da so viel Geld reinstecken, von OpenAI, neues Modell, von Cloud AI gibt es auch neue Modelle. Und ich bin da ja auch sehr begeistert, also es interessiert mich auch immer noch. Ich bin auch immer noch, guck's mir immer noch an, das Thema. Aber jetzt momentan so wirklich Deep Dive, jetzt nicht mehr. Aber ich bin zum Beispiel, immer wenn ein neues Modell rauskommt, ich teste es halt sofort, ein neues Sprachmodell. Und das macht, finde ich, sehr interessantes Thema. Das wird auch garantiert nicht aufhören, das Thema. Obwohl man gerade sagen muss, plateaut auch ein bisschen die Model-Performance. Jetzt schlagen die sich nicht mehr um so, in den ganzen Metriken, die da haben, schlagen die sich nicht mehr so großartig, sondern um so ein paar Stellen.
Ne? Na, also, oder halt spezielle Anwendungsfälle werden dann besser, aber für die breite... Ich war gestern auf einer Veranstaltung und da meinte einer, guck mal, das hier, das hast du schon mal gehört, das funktioniert besonders gut zum Programmieren. Ich denke mir so, ja, also zum Programmieren funktioniert auch GPT-01 oder was ist da, die Preview, relativ gut. Aber ja, ist halt dann im Klein-Klein für eine spezielle Teilzielgruppe, dann gibt es Ausgestaltung oder Verbesserung, ne? Aber jetzt für so die breite Masse ist das, was wir aktuell haben, schon verdammt nützlich.
Ja, genau, um Wissen halt zu bekommen und damit umzugehen, ne? Ich glaube, ich gerade vor kurzem hat OpenAI, glaube ich, sogar die Web-Search wieder eingeführt, dass du jetzt auch, wenn du eine Frage stellst, einfach der im Internet guckt nach zum Beispiel irgendwelchen Sachen. Also ich weiß jetzt nicht, da kann man jetzt bestimmt auch fragen, wer wurde Präsident?
Also einfach, das ist wahrscheinlich auch der Shift, ne, dass auch die Art des Googlens sich verändert.
Das ist, glaube ich, auch Googles so ein bisschen auch Angst, dass sich das halt so shiftet zu OpenAI hin und oder besser gesagt zu Sprachmodellen. Mhm. Deswegen kam ja auch Gemini zum Beispiel raus und so weiter.
Und Gemini ist das Sprachmodell von
Google. Ja, genau. Und jetzt OpenAI mit ihrer Web-Search, ist ja wahrscheinlich mit Bing irgendwie kooperiert, weil die ist ja mit Microsoft auch. Und das ist ja rein theoretisch auch ein Retrieval-Prozess, der dahinter ist.
Richtig, genau. Also die Webseiten sind die Dokumente. Ja. Genau, die dann auch irgendwie gelistet sind. Das ist einfach, hat ja sehr viel damit zu tun irgendwie, ne?
Ja.
Und, aber das ist halt mega spannend. Du bist sowohl noch Experte, wer weiß, in einem Jahr ist vielleicht dein Wissen, was du da aufgebaut hast, auch wieder, macht man dann nicht mehr so, aber gleichzeitig auch Anwender. Und das aus so einer persönlichen Begeisterung. Und da fühle ich das mit, weil es gibt so Anwendungsfälle, wo ich auch so eine Tools nutze und wo sie dann einfach verdammt nützlich sind, dann freue ich mich eigentlich schon. Ich meine, die nächste Iteration von OpenAI soll ja irgendwie Ende diesen, also 24, 25 irgendwie so kommen. Da bin ich dann auch gespannt, ne? Wird das für das, wie ich das nutze, werde ich das spüren, dass es besser geworden ist? Oder ist es wirklich, das ist schon jetzt der State of the Art und der wird so bleiben, weil, naja, viel besser wird es jetzt auch nicht. Für diese Standardsachen, weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist auch, wie geht man jetzt halt weiter damit um? Ich meine, wie du gerade schon meintest, ist jetzt zum Beispiel auch ChatGPT-01 rausgekommen. Mhm. Ich glaube, das ist der Codename, war Strawberry oder so, weil KI nicht Strawberry oder nicht weiß, wie viel erst in Strawberry drin sind. Aber das ist jetzt auch mit diesem Reasoning dahinter, dass er sich selbst hinterfragt, okay, wie gibt's das schon oder stimmt meine Antwort, ne? Mhm. Und ich gehe dann darauf nochmal ein und hinterfrag das oder ich mache mir einen Plan, wie ich jetzt Programm X irgendwie programmiere. Mhm. Das gab es auch schon vorher, bevor OpenAI dieses Reasoning eingeführt hat. Das gab es gleich am Anfang von ChatGPT sogar. Das war damals ein GitHub-Repository, das hieß AutoGPT. Das hat genau das Gleiche getan. Mhm. Und was jetzt zum Beispiel O1 macht, bloß ich glaube, dass die darauf viel besser eingehen können und das auch viel besser spezialisieren können. Ja, und im Endeffekt ist es nur eine Entwicklung, die auch halt auch super interessant ist. Ne? Was passiert jetzt weiter? Gibt es da jetzt immer noch so ein AI-Wettrüsten oder so? Mhm. Ja, deswegen, also ich bin immer gespannt, was da jetzt so passiert bei den Großen, bei Cloud AI oder bei Open AI oder auch bei den Closed-Source-Modellen.
Ja.
Ne? Also bei den Open-Source-Modellen so.
Ja.
Das ist halt super interessant, was es da auch für Anwendungsfälle gibt. Es gab zum Beispiel auch bei meiner Recherche, bin ich auch auf so LLMs gestoßen, die halt zum Beispiel nur fürs Coding gedacht waren. Also, dass man nur Code damit generiert oder welche ohne Limitation. Also die waren dann sozusagen nicht irgendwie getrimmt, dass ein paar Neuronen, also die waren halt, na man kennt es ja, man gibt irgendwas ein bei ChatGPT und dann kommt so, darauf kann ich dir leider keine Antwort geben oder das darf ich leider nicht, ich bin ein Chatbot und so. Mhm, und dann gibt es so, also die sind glaube ich auch nicht irgendwie rassistisch oder so, aber die sind, es gibt halt Limitationen, die man irgendwann hat. Und diese Modelle, die wurden halt, ich glaube, die heißen Dolphin oder so, die gibt es bei Olama, da habe ich mich jetzt aber noch nicht genauer mit beschäftigt, aber die zum Beispiel haben dann, sind nicht so eingeschränkt da drin, sondern die können breiter in ihrem Wissen.
Naja, spannend. Naja, und dann, genau. Ich sehe es wie du, ja. Und es gibt genug zu tun, genug zu untersuchen. Das können wir im Sinne dieses Podcast-Format auch vielleicht da lassen. Man kann da konkret ansetzen, was du so gesagt hast in den einzelnen Schritten, Chunk Size und so weiter, aber man kann auch weiterdenken und das Thema wird sich weiterentwickeln. Das heißt, jeder, der sich da reindenkt, wird wahrscheinlich noch lange genug Raum haben, da auch einen Beitrag zu leisten oder Dinge zu evaluieren oder in die Praxis zu überführen. Sieht aktuell nicht nach einem KI-Winter aus, ja, oder ein Abfallen. Klar, der Hype wird reduziert werden. Ja, das ist klar, aber es wird jetzt nicht, diese Tools sind gekommen, um zu bleiben, sagen wir es mal so. Ja. Und genau, du und für dich persönlich, du bist jetzt noch bei deiner Firma da, wo du das geschrieben hast, oder
Nee, tatsächlich nicht. Ich befinde mich momentan, also ich habe jetzt sehr erfolgreich mein Bachelor abgeschlossen, nachdem ich die Bachelorarbeit erfolgreich bestanden habe. Und ich befinde mich jetzt momentan im Master an einer anderen Universität und mache dort KI und Business Analytics bei einer neuen Firma. Und zwar ist es die BWI GmbH. Das ist einmal die IT der Bundeswehr. Genau. Und da bin ich momentan auch im Data Solutions and Analytics Team. Also genau eigentlich Data Science. Alles rund um Data Science. Damit beschäftige ich mich. Und das treibt mich da auch. Genau. Ja.
Und da bist du wahrscheinlich auch einer der wenigen Experten mit so einer Evaluierungserfahrung und Zusammenbauen, oder?
Ja, also wir haben sehr viel, wir haben auch sehr viel akkreditierte oder Professoren oder Doktoren da.
Ah ja, doch.
Die sich damit halt wahrscheinlich auch gut auskennen. Ich bin jetzt auch erst seit kurzem da, deswegen konnte ich da noch nicht so Deep Dive machen.
Ja.
Aber da muss man sich dann halt noch einfinden. Mhm. Vielleicht habe ich ja wirklich Expertenwissen und kann das da auch irgendwann mal unterbringen.
Ja, ja, das ist, ich glaube, viele, die in der Phase sind, in der du bist, da gibt es zwei Extreme. Entweder überschätzen sie sich massiv in dem, was sie wissen oder was sie können. Oder, und das passiert dann meistens denen, die eigentlich viel wissen, sie unterschätzen das und stellen sich so ein bisschen unter den Scheffel. Aber das ist okay. Das, da waren wir alle mal. Aber schön, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Richard, dass du uns hier dieses Thema näher gebracht hast. Ich war sehr gespannt, inwiefern wir in der Lage sind, dieses technische Klein-Klein auf der Tonspur zu bereden. Hoffe, dass es uns einigermaßen gelungen ist. Und es ist auch schön zu sehen, dass du einen Anschluss mit deinem Master bekommen hast, ja, und dann auch in irgendwie einem betrieblichen oder beruflichen Kontext gelandet bist, der ja auch Relevanz hat, ja, vielleicht auch in heutigen Zeiten. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich habe auch zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Super. Ciao, ciao.
Ciao.